Es ist immer so leicht gesagt, dass Gott mir die Gnade gibt und dass ich jetzt das auslege, was sein Wort meint. Ich weiß nicht, komplett die Ruhe habe ich nicht weg, weil wenn man Sachen sagt, die 100.000 Mal schon gesagt worden sind und es bloß wiederholt, dann begibt man sich nicht auf dünnes Eis. Aber wenn man wirklich denkt, man hätte was und das ist nicht schon 100.000 Mal gesagt worden, dann ist wirklich, Herr, ist es dein Wort? Ist es dein Wille? Verkündige ich das, was du willst? Oder sitze ich jetzt irgendeinem Irrtum auf? Oder ich weiß es nicht. Und darum bin ich dankbar für all die Gebete, dass es wirklich Gottes Wort sein möge. Und ich bitte, dass das, was von Gott ist, in euren Herzen echt einschlägt. Und das, was nicht von Gott ist, dass es gerade zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus und Gott euch einfach füllt mit dem, was er für euch hat. Und so danke ich dir, Herr, für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass es nicht leer zurückkommt, dass es bewirkt, so was es du ausgesandt hast. Und ich befehle mich dir nochmal an, Herr, bitte benutz mich und bitte schenk, dass das, was von dir kommt, groß wird in unserem Leben. Amen. Wir sind im 2. Korintherbrief. Volker hat bis Kapitel 8 16 gepredigt gehabt. Ich schließe dort an und wage mich gleich weiter ins 9. Kapitel. Und nachdem wir hier kontinuierlich durch ein Buch durchpredigen und nicht jeder immer die letzten Wochen und Monate folgen konnte oder manches vielleicht schon wieder im Alltagstrubel nicht mehr gegenwärtig hat, worum es eigentlich ging, möchte ich wie in jeder ordentlichen Serie am Anfang hinstellen, was bisher geschah. In den vorigen Kapiteln ging es um Grundlegendes, um Rahmenbedingungen. Paulus hat die Beziehung zur Gemeinde, seine Beziehung zu der Gemeinde, den Widerstand gegen ihn und seinen Umgang mit diesem Widerstand beschrieben. Also er muss kritisieren, aber er will nicht unbedingt betrüben. Er betrachtet die neuen Lehrer und deren Selbstverständnis. Und Resümee war daraus, Paulus sagt, hey, meine Brüder und ich, wir sind lebendige Empfehlungsschreiben. Wir haben jetzt nicht irgendwelche Zertifikate oder Empfehlungsbriefe von irgendwoher, sondern guckt uns an, was wir und wie unser Leben Jesus widerspiegelt. Dann haben wir das Thema gehabt, Vergänglichkeit unseres Leibes. Und die Verheißung des Evangeliums. Also ihr wisst noch, die irdenen Gefäße, die zerbrechen, das Zelt, in dem wir jetzt leben, das keine bleibende Stätte ist und diese Wohnung, die wir mal haben werden im Himmel. Thema war dann Gottesfurcht und unser Auftrag zur Versöhnung. Leben wir in der Gottesfurcht? Ist uns der Auftrag zur Versöhnung bewusst? Sind wir tatsächlich uns bewusst, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind? Und dann kam die Frage nach unserem persönlichen Stand im Leben. Leben wir im Glauben? Wie gehen wir mit Heiligung um? Leben wir Heiligung? Dann kam, dass die Korinther Buße getan haben nach diesen Aufforderungen und Ermahnungen von Paulus. Buße getan haben und in Konsequenz sich erneut hingewendet haben zu Gott und in Heiligung, sprich das Leben aufgeräumt haben, in der Gemeinde aufgeräumt haben, nochmal ganz neu angefangen haben. Den Weg, den sie am Anfang gestartet sind, als Paulus zu ihnen kam. Und dann, letztes Mal in Kapitel 8, kam dann das Geben als Liebeswerk, eine Hilfe für die Geschwister in Jerusalem. Und da steigt jetzt das Ganze ab Vers 16 ein. Und ich werde predigen bis Vers 5 im 9. Kapitel. Ich fange einfach direkt an und fasse die Verse 16 bis 22 zusammen. Gott aber sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Wir sandten aber den Bruder mit ihm, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird zur Ehre des Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens, weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir sandten aber mit ihnen unseren Bruder, den wir vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden haben, der jetzt aber in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Wir sehen, dass Titus Paulus offenbar beigestanden hat in seinem Kämpfen, in seinem Ringen um die Korinther. Und Titus musste gar nicht erst gebeten werden, wegen dieser Sammlung nach Korinth zu gehen, sondern es war sein eigener Antrieb. Also Paulus hätte ihn gerne gebeten und hat, aber es war ohnehin, ist offene Scheunentore eingerannt beim Titus. Der hat es auch auf dem Herz gehabt, der wollte das tun. Und interessant ist, dass wir lesen in Vers 16 und 17, dass Titus einen großen Eifer für die Korinther hatte, nicht für die in Jerusalem. Was ihn bewegt hat, waren die Korinther und nicht, dass Jerusalem Hilfe zuteil wird. In erster Linie, so steht es hier. Aber da kommen wir später noch dazu. Und dann sendet Paulus noch zwei weitere Jünger, die bei den Christen sehr gut bekannt sind und in einem sehr guten Ansehen stehen. Wer das jetzt ist, ist gar nicht so wichtig, aber es sind drei Leute, die dort losgeschickt werden, um die Finanzgeschichte zu klären, vorzubereiten. Und das ist auch gut so, denn immer wenn es um Geld geht, wird es heikel. Das ist in der Familie so, das ist in der Politik so, das ist auch in der Kirche, in der Gemeinde so. Wenn es um Geld geht, wird es heikel. Und wenn man dort sauber und transparent damit umgeht, dann gibt es nichts, wo man da kritisieren könnte. Und die Versuchung, wenn man Geld mit Geld zu tun hat, die Versuchung der Unterschlagung ist riesig. Egal, wenn du irgendwas zur Verfügung hast, der Teufel kommt und sagt, komm, merkt ja keiner, ist ja so viel, weiß doch niemand, mach doch einfach. Ganz klassisch Hananias und Sapphira. Keiner hat von ihnen verlangt, das Feld zu verkaufen, aber da war plötzlich ein ganzer Batzen Geld offensichtlich da und merkt ja keiner, wenn wir ein bisschen was für uns behalten. Und überall besteht diese Versuchung. Und egal, ob du jetzt so etwas nachgehst oder nicht, ob du standhaft bleibst oder nicht, die Vorwürfe kommen ohnehin. Wenn es irgendwo um viel Geld geht und man hat was oder sucht was gegen dich, Vorwürfe kommen auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wenn man das entkräften kann, indem man drei zuverlässige Leute dort einsetzt, dann gibt es da nichts zum Kritisieren. Und Paulus war das sehr bewusst, dass beim Geld, da fängt dann die Kritik auch an. Und wenn da tatsächlich irgendwas aufkommt, das ist meistens unschön. Es stimmt ja auch, überlegt mal, wo ist die Kritik am größten an den Gläubigen schlechthin? Guck mal, was die Kirche macht mit dem Geld. Die ganzen Skandale über übelste Geldverschwendung. Da geht es gar nicht mehr um Gott und um den Glauben, sondern geht es bloß darum, schau mal seine Vertreter, wie die damit umgehen. Oder nahezu jeder Sektenguru bereichert sich. Überall, wo es um Religion geht, da kann man kräftig absahnen. Und man kann davon halten, was man will, aber wenn... Es gibt auch in der Freikirche, vor allem im amerikanischen Bereich, aber das schwappt auch zu uns rüber, wenn du siehst, wie dort Gemeindeleitungen im Geld schwimmen, Und die Kritik ist dann berechtigt. Was geht denn da eigentlich? Ich habe von einem Pastor mitgekriegt, der fährt weiße S-Klasse, das ist aber schon 20 Jahre her, von einer sehr reichen Gemeinde im Remstal. Und er hat gesagt, hey, wir sind Gottes Kinder, wir sind Abgesandte an Christi Stadt. Und wenn ich jetzt mit dem Ford Escort komme, was ist das für ein Zeugnis? Ich muss mit einer S-Klasse kommen als Königskind. Lassen wir mal so stehen. Aber da, wo es ums Geld geht, da kommt sofort Kritik. Und darum war es Paulus enorm wichtig, dass das auf Schultern liegt, denen von überall vertraut wird. Wo in der Gemeinde Vertrauen da ist, aber wo auch von außen keine Kritik irgendwo einen Hebel finden darf. Vers 23, was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. Titus, haben wir in Vers 16 gesehen, hat von Gott einen Eifer ins Herz gegeben bekommen. Das heißt, Gott hat diesen Eifer in sein Herz gelegt. Nicht Paulus hat Titus irgendwie animieren können, guck doch mal, sondern Gott hat ihm was ins Herz gegeben. Eine Liebe, einen Eifer für die Korinther. Der war göttlich motiviert, sich um die Korinther zu kümmern. Und die beiden anderen Brüder, da heißt, sie sind eine Ehre des Christus. Ihr Auftreten, ihr Handeln hat dazu geführt, dass Christus geehrt wird. Das waren bewährte Männer, die im Reich Gottes was dargestellt haben, weil sie auf Gott verwiesen haben, weil sie von Gott inspiriert waren und für Gott alles getan haben. Kennst du das, dass Gott dir Eifer für irgendetwas gibt? Dass du einen Eifer hast, weil Gott es in dich reingelegt hat. Keine Ahnung. Es gibt so viele Gemeinden, es gibt so viele Dinge, es gibt so viele Menschen, denen man helfen kann. Aber irgendwie, Gott hat dir für irgendwas eine Liebe ins Herz gegeben. Die Gerda konnte nicht anders wie nach Brasilien gehen. Da hat Gott dir einen Eifer dafür gegeben. Was interessiert dich aus der Pfalz Brasilien? Und so passiert es, dass Gott dir wirklich einen Eifer für irgendwas ins Herz geben kann. Nicht, dass du irgendwo einen tollen Film siehst und sagst, ah, das ist super, da möchte ich auch dabei sein. Sondern, dass wirklich Gott dir was gibt und dann merkst du, da bist du richtig. Und das hat der Titus auch gemerkt, er hat diesen Eifer im Herz gehabt. Und ich wünsche mir, dass du das kennst, dass Gott dir einen Eifer für was gibt. Dass einfach dein Herz geht auf, dass du die Halsschlagader bumpert und du kriegst ein warmes Gefühl dabei und es ist schön und du leidest, wenn das leidet. Wenn du das kennst, dann kennst du es. Und ist auch so, dass du als in vielen Dingen als eifrig erfunden wirst, von denen, die dich kennen und sehen, eifrig für den Herrn. Ja, dort wurden bewährte Männer ausgewählt, die als eifrig für den Herrn bekannt waren. Bist du als eifrig für den Herrn bekannt? Wenn du kommst, bist du eine Ehre für Christus in besonderem Maß, nicht? Bist du nicht eine Schande für Jesus, sondern bist du eine Ehre für ihn, dort wo du unterwegs bist. Bist du einer, der dann von den anderen, wenn es darum geht, wen haben wir denn, wer kann uns da repräsentieren, ohne jetzt Schande zu sein für Jesus und alle sagen, die oder der auf jeden Fall. Eigentlich soll es so sein, dass alle solche sind, die so einen Eifer im Herzen haben und die von den anderen angesehen werden als, oh, der ist eine Ehre für den Herrn, ehrlich. Vers 24, so liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Also die Vorbereitung dieses Liebeswerks wurde in beste Hände gelegt und die Gabe selbst soll ein Beweis der Liebe der Korinther sein. Paulus appelliert, dass die Liebe der Korinther sichtbar wird. Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 17, Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ja, komisch. Warum sagt es Jakobus in dem Brief? Weil Gott hat doch gesagt, sorgt euch nicht, ich sorge mich für euch. Und warum sagt er jetzt hier im Jakobusbrief, kümmert euch bitte um diese Leute? Es geht darum, die Herzenshaltung der Gläubigen. Gott hat Mittel und Wege, überall und allen zu helfen. Er kann jede Not lindern oder überhaupt erst gar nicht zulassen. Überhaupt kein Thema. Und wenn es sein muss, dann schickt er zu einem Millionenvolk Wachteln bis kniehoch. Oder lässt über Nacht Manna da liegen. Oder was weiß denn ich? Gott hat Wege und Mittel, die übersteigen uns. Ein kleiner Junge mit dem Fischer, mit dem Brot. Und was ist? 5000 werden satt. Es ist für Gott überhaupt kein Problem. Es ist für Gott auch kein Problem, dass in Jerusalem Not herrscht. Der kann doch da sofort helfen. Es ist wichtig, dass die Korinther lernen zu lieben. Und wenn diese Liebe da ist, dann wird sie auch geben. Und da sagt Jakobusbrief, wer keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ich habe da so einen Merksatz diese Woche gehört, der das so gut passt. Man kann sehr wohl geben oder dienen, ohne zu lieben. Aber es ist ausgeschlossen, zu lieben, ohne dann zu geben. Wenn du liebst, wirst du geben, wirst du dienen, weil die Liebe dich dazu animiert, die treibt dich dazu. Aber geben kann ich auch bloß, damit mein Ergebnis vor Steuer besser wird und ich nicht so viel zahlen muss. Geben kann ich, damit andere Leute einen guten Eindruck von mir kriegen, Hananias und Sapphira. Geben kann ich aus den unterschiedlichsten Gründen und dienen. Aber wer wirklich liebt, der wird geben. Und diese Liebe, Römer 5,5, hat Gott in unsere Herzen ausgegossen. Seine Liebe ist in unseren Herzen. Und im 2. Korinther 3,18 steht, dass wir nach und nach in sein Bild verwandelt werden. In Gottes Bild. Und Gott ist einer, der gibt. Johannes 3,16 kennt jeder. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat gegeben. Gott ist ein Geber. Und er möchte, dass wir sein Wesen bekommen und geben. Warum hat Gott Jesus gegeben? Weil er uns unendlich liebt. Er musste geben. Jesus hat sein Leben gegeben, auf das wir leben dürfen. Es ist ein göttlicher Teil. Es ist göttlich zu geben, weil Liebe im Herzen ist. Und bei den Korinthern geht es wirklich nicht darum, dass Jerusalem jetzt geholfen wird, dass die aus dem Schlamassel rauskommen, sondern es geht darum, dass die Korinther geben, dass ihre Herzenshaltung offenbar wird, dass sie echt sind. Wir springen in Kapitel 9, Vers 1. Denn ich halte es für überflüssig, euch über den Dienst für die Heiligen zu schreiben. Denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist. Und euer Eifer hat viele angespornt. Paulus hatte den ersten Brief geschrieben, der ziemlich deutlich war. Dann gibt es diesen Tränenbrief, den wir jetzt nicht vor uns liegen haben. Aber dann gab es bei den Korinthern die Provinz Achaia, also das sind dieselben, die Korinther und die von Achaia, ein Umdenken, eine Buße, eine Umkehr. Und das hat Paulus den anderen Gemeinden erzählt, auch den Mazedoniern. Und er hat sie gerühmt, die Korinther. Und er hat gesagt, guck mal, die haben Buße getan, die sind wieder zurück, die fangen wieder richtig an, die lieben, die leben. Und das hat er den Mazedoniern erzählt. Und den Mazedonier war das ein Ansporn. Ja, klasse, da lassen wir uns mitreißen. Die haben vielleicht auch Buße getan und Dinge in Ordnung gebracht, waren mitgerissen. Und das hat sie angespornt. Vers 3, ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen von euch in dieser Hinsicht nicht zunichte wird, damit ihr bereit seid, wie ich es gesagt habe, dass nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, mit diesem zuversichtlichen Rühmen zu Schanden werden. Also es sieht so aus, er hat diese drei Geschwister vorausgeschickt, um die Sammlung vorzubereiten, damit alles bereit ist, wenn er kommt. Und jetzt sagt er, Leute, also ich kenne euren Stadt von letztem Jahr und ich weiß, was ihr alles wolltet, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr es auch wirklich umgesetzt habt. Und es wäre doch mehr wie peinlich, wenn ich jetzt mit den Mazedoniern zu euch komme und dann ist eigentlich noch nichts passiert. Das wäre aber ganz schön beschämend für mich, wo ich euch gerühmt habe. Und für euch selber auch, wo die Mazedonier doch kommen und euch als Vorbilder vorfinden wollen. Und wer kennt es nicht? Die ganze Welt kennt es. An Neujahr. Ab dieses Jahr rauche ich nicht mehr. Ab dieses Jahr wird weniger gegessen. Ab dieses Jahr mache ich Sport. Ab dieses Jahr mache ich das und sel. Neujahrsvorsätze. Brauche ich nicht weiter ausführen. Wer kennt es? Früher war das gang und gäbe, dass du auf Konferenzen bist und auf diesen Konferenzen 3 Tage lang geistlicher Input und Redner und Zeugnisse und du gehst raus am Sonntagabend und ab sofort wird von den 24 Stunden am Tag 12 Stunden Bibel gelesen und von meinen 100% Geld gebe ich 20%. Ist weniger wie 10%. Nee, ist mehr wie 10%. 20stel ist weniger. Aber du bist voll motiviert und ab jetzt wird das Leben komplett anders. Und dann guckt die Leute 5 Tage später an. Die ganze Euphorie ist gar nicht mehr so arg da. Und die Korinther haben hochmotiviert Buße getan, haben gesagt, ja, und das wird jetzt alles anders. Und Paulus sagt jetzt, ich schicke die 3 Brüder lieber mal vor, dass wir mal gucken, ob der Eifer auch tatsächlich in eurem Alltag da ist. Nicht, dass es nachher beschämend wird. Und es zählen halt leider nicht irgendwann gefasste Beschlüsse, sondern es zählt der gelebte Glaube. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Nicht, dass wir uns irgendwann mal entschieden haben und irgendetwas proklamiert haben und irgendwas gebetet haben und irgendwas unterschrieben haben, sondern das, was wir jeden Tag tun, das zählt. Und wir aus uns als Menschen sind nicht immer fähig, mit Freude zu geben und zu dienen und zu lieben. Das können wir nicht. Das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Das kann nur passieren, wenn wir in Christus verwandelt werden. Und das ist ein permanenter Prozess. Vers 5, darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Es gibt dieses Liebeswerk, das tatsächlich überwältigend ist, weil Gott diese Liebe reingelegt hat und weil da dann dermaßen viel rüberkommt, weil die Leute so dabei sind. Eine Segensgabe oder es ist eine Gabe des Geizes. Brutal ernüchternd. Paulus kennt die menschliche Natur und genau darum sendet er die Brüder voraus, dass sie ermahnen, auf dass Paulus nicht wieder kommen muss und kräftig mahnen und tadeln, weil er ja möchte, dass das, was die Korinther angefangen haben, dass sie dabei bleiben und dass da Leben ist, dass da Liebe ist, dass da Geben ist, dass da Dienen ist. Und weil er, das ist Wie wenn ich mit meinen Kindern irgendwas vereinbart habe und ich weiß genau das. Wir waren uns einig und sie waren sich einig. Und sie haben versprochen und ich weiß, ich befürchte zu 95%, das war jetzt nicht so. Dann gucke ich, dass ich irgendwie ihnen eine goldene Brücke baue, dass sie das Ding doch noch in Ordnung bringen können, bevor ich dann reingehe und dann eben wieder unschön tadeln muss. Und deshalb schickt er diese drei Brüder voraus. Und diese Brüder sind geschickt, also er hat sie ermahnt, dorthin zu gehen. Und das Ermahnen ist in Kolosser 3, 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wir haben Psalme und Lobgesänge heute gehabt. Wir haben das Wort des Christus reichlich, reichlich ist relativ, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, und ich lehre und ich denke, ich ermahne auch ein bisschen und dem Herrn lieblich in unseren Herzen. Ich weiß es nicht, habt ihr, ach Jesus, es ist schön, zu ihm zu gehören. Es ist schön, dass das Gericht jetzt hier und heute noch nicht ist. Es ist auch schön, dass es nicht letzte Woche am Mittwoch war. Es ist schön, dass Gott gnädig ist, dass er immer wieder ermahnt und dass wir nicht aus uns tun müssen, sondern dass er uns befähigt zu tun. Wir müssen bloß sagen, ja Herr, bitte, hier bin ich, mach mit mir. Und ich mag abschließen einfach mit ein paar Fragen, die ihr euch fragen könnt. Die müsst ihr mir nicht beantworten. Stellt euch vor den Spiegel, beantwortet es euch selber, setzt euch irgendwo hin, betet mit Gott, beantwortet es ihm. Hat Christus in dir schon so viel Gestalt gewonnen, dass die Liebe dich drängt zu dienen und zu geben? Die Liebe, nicht die Anforderung der Geschwister oder die Not, die du vor Augen hast, sondern dass die Liebe dich drängt zu geben und zu dienen. Ist dein Geben ein Liebeswerk oder die Gabe des Geizes? Hast du mit Begeisterung begonnen und bist wieder eingeschlafen? Stellt euch einfach diese Fragen, die müsst ihr niemanden hier drin beantworten. Müsst ihr für euch selber wissen. Und ich weiß, Gott ist es der, der das gute Werk in euch begonnen hat und der es auch vollenden will. Und in seiner Kraft, in seiner Gnade gehen wir diesen Weg. Und dann sind wir Botschafter an Christi Stadt. Dann sind wir ein lebendiges Zeugnis. Dann werden die Leute an uns sehen, was Gott tut. Und dann werden wir Leute für Gott begeistern. Und es wird uns wieder begeistern. Und dann kriegen wir das Grinsen nicht mehr aus unserem Gesicht. Amen.